Episode 162 Premier League Report. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spielfrei, dem Fußballpodcast direkt aus Graz. Und mir gegenüber, zumindest in meinem Castle drinnen, sitzt auch heute wieder Stefan Becker-Adelmann. Hallo Stefan.
Hallo Alex Stegisch, schön dich zu sehen.
Ebenso. Wir haben uns gedacht, nachdem wir das gesamte Wochenende miteinander verbracht haben, fast das gesamte Wochenende, dass wir uns diesmal ein bisschen auf Distanz halten, weil sonst stecken wir uns gegenseitig nah an mit unseren Blödheiten. Wir waren nämlich, für alle, die es nicht mitgekriegt haben, wir waren auf Recherchereise im großen Wern, wie es bei uns heißt, also in Wien. Wir sind in die Hauptstadt gefahren, um uns der Weltreligion ein bisschen anzunähern, so, die da draußen herrscht. Wir waren bei Rapid im Stadion. Stefan, wie waren deine Eindrücke?
Du, ich habe gelernt Wien-West-Hütteldorf. Das habe ich gelernt als Chant. Ich hoffe, dass ich es richtig verstanden habe. Aber ich glaube, dass das gesungen haben.
Wer hat das gesungen?
Die paar Leute, die im Stadion waren.
Dass der Block West Pause gemacht hat.
Du, wir beide haben ja eine tolle Studienreise hinter uns. Danke für die Gastfreundschaft, sage ich da an das grün-weiße Wien. Nein, es war sehr aufschlussreich. Wir haben einiges an Inhalten gesammelt.
Und auch an Diskussionspunkten, würde ich sagen.
Ja, haben wir auch mitgenommen. Weil, wie gesagt, wir werden dem SK Rapid ja in den kommenden Wochen mal ein ausführlicheres Feature widmen. Doch vielleicht ein kurzer Aufruf an unsere liebe Community da draußen. Ihr könnt uns ja jederzeit erreichen unter redaktion@spielfrei.at. Schreibt uns doch, also wie gesagt, heute machen wir ja was Außergewöhnliches. Wir sagen euch, was wir in den kommenden Wochen machen werden, und zwar, dass wir uns über Rapid unterhalten werden. Schreibt uns doch bitte, was wir nicht nur besprechen sollen, sondern was wir vielleicht auch erwähnen sollen. Eure liebsten oder schlimmsten Rapid-Geschichten oder keine Ahnung, Wissen, das ihr über Rapid habt, wo ihr sagt, das hat sonst keiner, lasst es uns wissen. Wir werden das Ganze wirklich ein bisschen so aufziehen, dass wir sagen, wir möchten einen ordentlichen, sauberen Blick als Nicht-Wiener auf den SK Rapid werfen. Und so da ist es natürlich super. Wir wissen, wir haben einige Leute in unserer Bundeshauptstadt, die uns zuhören, die Rapid-Fans sind oder vielleicht auch Austrianer sind. Und lasst uns doch ein bisschen was wissen über den SCR, was ihr uns mitgeben möchtet. So, ja, das wollte ich nur kurz ansprechen, Alex
Stegisch. Die Rapid-Doppelfolge kommt auf euch zu, und jeder, der Spielfrei schon länger verfolgt, weiß, Doppelfolge heißt wirklich intensives Auseinandersetzen mit dem Thema, was uns sehr wichtig erscheint. Und in dem Fall muss man halt sagen, dieser größte Club Österreichs mit der meisten Geschichte und so weiter und so fort gibt natürlich einiges her, und wir wären zwei Schelme, die wir manchmal sind, wenn wir da nicht uns ordentlich vorbereiten würden. Also natürlich bitte unbedingt an redaktion@spielfrei.at oder in einen unserer anderen Kanäle wählen und uns gerne mit Infos versorgen. Wir freuen uns drauf.
Genau so ist es.
So, heute geht's, wie der Titel vermuten lässt, mal wieder um den Premier League Report. Da werden wir gleich ein bisschen näher drauf eingehen. Davor haben wir gesagt, aus der weiten Fußballwelt bringen wir heute eigentlich nur eine Sache mit, und das ist das sensationelle Statement von Vincent Kompany.
Genau.
Stefan, also, hol ein bisschen aus.
Ich glaube, wenn ihr nicht unter einem Stein geschlafen habt die letzten Tage und Wochen,
so wie wir in Wien,
habt ihr vermutlich mitbekommen, was rund um Vinicius Junior beziehungsweise um diesen jungen argentinischen Benfica-Spieler, dessen Namen ich mir nicht merke, weil er vermutlich auch nicht eingehen wird in die Geschichte des Fußballs als ein sonderlich erfolgreicher Spieler. Das heißt, zu diesem Rassismus-Eklat ist schon viel gesagt worden, aber das vermutlich Schlaueste, was zu diesem Rassismus-Eklat gesagt worden ist, ist vom amtierenden Bayern-Trainer gekommen, und es war ein lieber Arbeitskollege von mir hat mich darauf hingewiesen, auf dieses Video, hat gesagt, schau dir das bitte an. Ich habe es zu dem Zeitpunkt noch nicht gesehen gehabt, und ich war dann wirklich sehr, sehr begeistert einerseits von dem, wie reflektiert ein Mensch ausführt und wie punktgenau er das Thema seziert, weil das musst du ja wirklich sagen. Es gibt Leute, die schwadronieren viel über Rassismus, und er zerlegt den Rassismus in so viele wesentliche Teile und bringt gleichzeitig persönliche oder autobiografische Elemente mit ein, mit seiner eigenen Vita, mit seiner eigenen mit seinem Vater und so weiter, geht aber nicht her und betont seine eigene Rolle über, sondern er spricht einfach ganz, genau an, was Sache ist, und war wirklich, ich muss wirklich sagen, begeistert davon, wie reflektiert Vincent Kompany das Thema einfach abgehandelt hat.
Voll cool. Auch super, wie der Streich dann im Fernsehen darauf reagiert hat, der an dem Wochenende als TV-Experte gearbeitet hat und sich dann explizit beim Kompany bedankt hat und gemeint hat, nicht nur, dass er so ein gutes Statement da abgegeben hat, sondern auch, wie inklusiv, dass es letztlich dann aber für alle Leute, die sie vielleicht einmal für verhalten haben, was darum geht, so, wir müssen schauen, dass wir zusammengreifen, und das ist ja wirklich und besonders ein Message. Ja.
Und ich finde wirklich, dass das so, das so eine wahnsinnig gute Message war, wo er so recht hat mit dem, und das muss ich auch sagen, an das denkt man ja mitunter heutzutage gar nicht mehr. Wenn es, wie er beschreibt, wenn einfach alles nur mehr links und rechts und schwarz und weiß ist, dass du jeglichen Raum für Entschuldigung nimmst. Und du musst das, wie mir kurz vor Sendungsbeginn ja drüber geratscht, dass jetzt da dieser Benfica-Spieler ja versucht, offensichtlich sie raus zu lamentieren aus dem Rassismusvorwurf, indem er sagt, er hat ja nur homophob beleidigt. Ja, seiner Meinung nach.
Seiner Meinung nach
offensichtlich eine gute Methode. Aber was im Winzing Company sagt, und das ist ja wirklich richtig, wir nehmen uns mittlerweile oder wir geben uns gar keinen Spielraum mehr für Entschuldigung, und das wird auch gar nicht in Erwägung gezogen. Da reden wir von einem 20-jährigen Argentinier, der ist gerade erst im Jänner, eben nachgeschaut, im Jänner ist der 20 Jahre alt geworden. Das heißt, ein 19-jähriger Argentinier, der hergeht und eine komplett dumme, saudumme Aktion abliefert. Und statt dass wir heutzutage hergehen und sagen, okay, boah, hey Harvey, das war echt richtig deppert von dir, und er selbst erkennt, was er gemacht hat und sagt, es tut mir wirklich leid, ich habe den Fehler da gemacht, das wird nicht mehr vorkommen, versucht er sie irgendwie rauszulamentieren und bringt damit aber auch quasi die ganze etablierte Fußballwelt gegen die auf. Wurscht, ob es jetzt da die Thierry Henrys dieser Welt sind, die einfach sagen, quasi, man hat keinen Respekt mehr vor diesem Spieler, wenn du sowas machst. Du quasi, der Michael Richards hat ihn als Feigling bezeichnet, weil er sich hinter seinem T-Shirt, also hinter seinem Trikot halt versteckt und so weiter. Aber ja, auf jeden Fall, Vincent Kompany hat ihm damit sicher einen wahnsinnig guten Punkt getroffen, der so vielleicht wenig beachtet wird, dass wir uns wirklich gegenseitig jegliche Form für Entschuldigung nehmen, einfach für das.
Ja.
Nein, aber hast du noch, wie hast du
das gesehen? Nein, ich finde dann noch abschließend auch noch gut, wenn man den Fall jetzt konkret anschaut, tatsächlich einmal, wie die FIFA das so handhabt, oder die UEFA in dem Fall das so handhabt, und man da halt jetzt nicht die Schuld beweisen muss, sondern, wie hast du am Wochenende gesagt, man muss quasi in dem Fall wirklich die Unschuld quasi beweisen, mehr oder weniger, man muss, es macht ja alles keinen Sinn, nicht? Also bei all dem, wo ja Leute zu Recht immer wieder sagen, dass sie mit Vinicius Junior überhaupt nicht gut zurechtkommen, das ist ja okay, dass man mit dem Spieler nicht gut zurechtkommt oder mit seiner Art und Weise. Das hat aber halt mit seiner Herkunft und mit seiner Hautfarbe nichts zu tun. Da muss man differenzieren. Aber es gibt natürlich überhaupt keinen Grund, irgendwie zu glauben, dass er sich das jetzt ausgedacht hat. Das passt da nicht in das Bild rein. Und entsprechend ist es auch gut, wie die Prozesse da von der UEFA aufgesetzt sind, als dass das dann ein mehr oder weniger verdientes weiteres Verfahren mit sich zieht. Ich glaube, die Sperre soll glaube ich 10-Spiele-Sperre sein. Ja, und dann muss man halt auch sagen, bei einem 20-Jährigen, und dann muss man halt schauen, dass man den auch wieder ganz normal in das Ganze integriert und vielleicht eine Möglichkeit eben bietet.
Wenn er das irgendeine Form von Reue halt sagt, also das muss man schon sagen. Also der Ball liegt schon auch noch bei dir, dass du versuchst, die wieder da, keine Ahnung, ins rechte Licht zu rücken oder irgendwie das versuchst zu entschuldigen.
Ja. Gut, dann hätten wir die Fußball-News mit abgehakt und würde sagen, kommen wir gleich zur ersten Rubrik, und das ist schon das Getränk der Episode.
Das Getränk der Episode.
Stefan, wir haben heute was mitgebracht, und ich sag mal so, die Lena, die uns dankenswerterweise immer unsere Grafik macht, wird das relativ weit oben positionieren müssen. So viel sei schon mal klar.
Hallo.
Wir haben heute dabei
unvoreingenommen.
Kurzfassung Sozi, auch bekannt als Soda Zitronen. Das heißt, der trinkt schon aus, was ist denn da los?
Entschuldigung, kannst nicht erwarten.
Vor lauter gierig. Also ein Sprudelwasser mit Zitronengeschmack, wahlweise frisch gepresst, plus Scheibe, ohne Scheibe, nur Scheibe oder überhaupt Zitronenzitrat. Da gibt es ja verschiedenste Möglichkeiten.
Ja, es gibt ja alles. Es gibt Konzentrat mit Zitronenscheibe. Es ist ja ein Potpourri.
Unglaublich.
Ja, absolut.
So, das heißt, wir gehen nicht weiter darauf ein, was für Variante wir trinken. Wir haben eine vor uns. Es ist ein Soda-Zitron. Wir werden uns jetzt mal anprosten. Cheers, lieber Stefan.
Oh, du trinkst es mit. Ich finde aber, es sind zwar unterschiedliche Getränke, so wie es du und ich trinkst. Aber ist wurscht.
Ja. Auf jeden Fall ist erfrischend, so viel habe ich schon mal gesagt. Und ich habe gesagt, wir gehen gleich ein in unsere Bewertungsskala. Stefan, die Geilheit eines Soda-Zitrons.
Es ist eine klare 5. 5 Punkte von mir für die Geilheit von einem Soda-Zitron aus dem einfachen Grund, wie du weißt, ich trinke kein Bier.
Mhm.
Und mir kommt vor, beim Soda-Zitron habe ich das Erlebnis, wenn ich davon runtertrinke, wie wenn so auch jemand mir erzählt, dass es wie großartig es ist, einen Schluck kaltes Bier zu trinken, noch irgendwas anstrengend oder was auch immer. Und Soda-Zitron hat für mich genau diesen Effekt. Also
da rennen Blinde von der Farbe. Das hat mit dem erfrischenden Effekt eines Biers noch nicht so viel zu tun. Aber wenn du das in deiner Welt so siehst, ist das natürlich
völlig erwartbar. Erklär's mal, warum meinst du das so? Mir geht es ja nicht darum, wie es schmeckt. Es geht mir um das, wie es dieses Erfrischungsgefühl, das jemand vermittelt, dass er sagt, das war jetzt großartig.
Ja, dem gebe ich. Ich gebe jedenfalls.
Erklär mir zuerst, bevor du Punkte vergibst, warum das, was ich gesagt habe, nicht mit dem vergleichbar ist. Das würde mich interessieren.
Ich finde, ein Bier, in dem Fall einfach nochmal eine Runde erfrischender, kann ich das erklären? Ich kann es erklären aufgrund der Kohlensäure. Bier hat ein bisschen weniger Kohlensäure. Das ist in dem Fall dann...
Ja, um das geht es nicht. Da grätsche ich eine, die Erklärung hilft mir gar nichts. Das hat ja nichts mit dem zu tun, was ich gesagt habe. Ich habe gesagt, es geht um das Gefühl der Erfrischung.
Ja.
Stegisch, wie viele Punkte vergibst du?
Ja, 4 von 5.
4?
Ja, ich finde es super geil. Ich schreibe mit, alles gut. Eines meiner Lieblingsgetränke, aber nicht das absolute Lieblingsgetränk, Stefan. Und dann kann man Soda-Zitronen in meiner Welt auch noch komplett falsch anrichten. Also wenn das zu sauer wird, dann kippt auch die Stimmung.
Wirklich?
So ist es bei mir. Aber Stefan, wir kommen zu einem Punkt, und ich glaube, da werden wir uns sehr einig sein. Nämlich die Süffigkeit.
Das ist eine
glatte 5, oder?
Eine Soda-Zitron ist für mich eine glatte 5. Also
muss ich da zustimmen. Eine Soda-Zitron ist mit schon das Süffigste, was es gibt, weil es gibt Situationen, wo man kein Bier mehr trinken mag oder wo man ein bisschen mehr braucht als normales Wasser. Es gibt aber, finde ich, fast keine Situation, wo eine Soda-Zitron nicht geht.
Ich finde ja, es gibt ja...
Es ist das universellste Getränk, möchte ich fast sagen.
Ja, und es gibt ja den vielseits widerlegten Mythos, dass du als Digestiv irgendein Schnapsel oder was auch immer trinken sollst, weil das ja angeblich für deine Verdauung gut tut. Was ja in vielfacher Art und Weise widerlegt ist, dass das nicht der Fall ist.
Sondern für die psychische Verdauung vielleicht.
Für die psychische Verdauung vielleicht. aber nicht für die körperliche Verdauung. Aber ich finde tatsächlich, dass ein Soda-Zitron das mit Abstand digestivste Getränk ist, was wir haben. Und das liegt auch daran...
Take.
Nein, finde ich nicht. Schau mal, also was ist das Österreichers Lieblingsbeschäftigung? All you can eat Asia Buffet.
Ich weiß nicht, ob das in Österreichs Lieblingsbeschäftigung ist.
Wenn's den Leuten...
Vor allem Hot Take zum nächsten Mal.
Nein, aber du schau dir an, die Leute setzen auf das Soda-Zitron als ihr Element und ihr Lösung, um möglichst viel essen zu können. Und deswegen macht das was mit deinem...
Ich habe das Gefühl, du schließt das sehr stark von dir
vor. Natürlich. Aber es geht nicht nur um mich. Also ja, das ist vielfach das ist empirisch richtig. Bestätigt.
Das ist auch richtig. Es wird nicht nur du wirst das so handhaben. Ob es alle so handhaben, weiß ich auch nicht. Das ist wieder mal so ein Zeitpunkt, wo ich sage, Redaktion an spielfrei.de, schreibt uns doch bitte, ob ihr Soda-Zitron als Digestiv trinkt. Das habe ich ja bis jetzt noch nie gehört, aber es kann natürlich sein, ja.
Vielleicht habe ich auch etwas dick auftragen mit meiner, dass es die Österreichs liebste Freizeitaktivität ist, das weiß ich nicht. Vielleicht aber auch nicht.
Also Buffet, glaubst du, dass das zu dick aufgetragen ist? Na gut, wir haben 5, wir haben 4. Spaßigkeit.
Spaßigkeit vergebe ich eine 4.
4? Wow. Ja. Also spaßig finde ich an dem Getränk nicht so viel, ich vergebe nur 2.
Mhm.
Ich finde, das ist ein solides Getränk, aber weder finde ich, dass es mich sonderlich euphorisch macht, noch sonst. Es löst nicht so viel Emotion aus und vor allem nicht die Emotion Spaßigkeit, also Freude. Weiß ich nicht.
Ja, hab
ich
das? Mir schon.
Ja, nein, ist okay. So.
25. Du rechnest,
wie viel?
25 habe ich gerechnet.
25, jetzt muss ich natürlich wieder nachschauen, was das auf unserer Liste bedeutet. Du kannst inzwischen weitersprechen, bitte.
Na, sonst hole ich wieder aus über das Österreichers.
Red vielleicht noch ein bisschen über Asi-Buffets. So, 25 Punkte. Damit ist Soda Zitron Ex Eco auf Platz 1 mit Nani Rizzi Prosecco.
Bravo.
Kann man machen.
Und du musst ja wirklich sagen, was die beiden gemeinsam machen. Also im Grunde brauchst du ja am Soda Zitron nur ein bisschen Alkohol einflößen, dann schmeckt der wie ein Nani Rizzi Dings, der Bumste.
Die Ansage dazu, jetzt hast du halt gerade eine 1000 Gulden Idee dem Internet geschenkt, weil ich glaube, ein alkoholisches Soda Zitron zu machen, das könnte der nächste Aperol Spritz sein.
Ich glaube, das gibt es tatsächlich da draußen.
Glaubst du?
Ich glaube, die jungen Leute sind ja heutzutage so körperbewusst, dass sie beim Alkohol trinken ja auf die Kalorien achten. Und es gibt ja so Dinge, die mit Soda trinkst, ist ja relativ beliebt. Und ich schätze mal, dass mittlerweile das Wodka, Soda, Zitronen vielleicht auch schon gut ankommt.
Ich glaube, das ist der nächste Hot-Take, bin mir nicht so sicher. Aber gut, wir schließen,
Was ein Wodka, Soda, Zitronen servieren könnten? Im Allianzstadion. Ich war ja ganz begeistert, da hebe ich meinen Kugelschreiber. War ja ganz begeistert von der Stadiongastronomie.
Ja,
wie
schon,
du plötzlich mit einem Kaffee und einem Bounty angerückt bist, habe ich mir gedacht, schau her, offensichtlich lässt man sich's in Wien West gut gehen im Stadion und gönnt sich mal einen Kaffee und einen Bounty.
Ja. Ich habe jetzt allerdings jetzt schon von mehrfacher Seiten gehört, dass wenn man ins Allianzstadion fährt und zu Rapid geht und dann nur 10.000 Leute sind, dass man da jetzt nicht von der klassischen Stadion-Experience sprechen kann und dass das alles schon nochmal eine Runde smoother gegangen ist, als das vielleicht an einem richtigen Spieltag geht mit vollem Betrieb. Ja.
An einem richtigen Spieltag, was war es denn? Es war genauso ein richtiger Spieltag.
Mit vollem Betrieb, habe ich gesagt.
Ja.
Ja.
Sollen wir jetzt warten, bis Rapid wieder erfolgreich ist?
Ja, war nicht erfolgreich. 2-0 gewonnen, hallo.
Ja.
So gut haben wir schon lange nicht mehr gespielt. Na gut, lassen wir das. Ja. Gehen wir weiter in unser Schwerpunktthema.
Spielfrei, der Fußball-Podcast.
Stefan, wir sind heute da und wollen ein bisschen über die Premier League reden und im Detail suchen wir uns da immer irgendwas außer, was uns speziell interessiert. Deswegen haben wir gesagt, an dem Wochenende müssen wir uns natürlich einerseits dieses spannende Rennen um Platz 4 anschauen. Chelsea, United, Liverpool, aktuell alle Punkte gleich. Und es gibt aber trotzdem nur einen Platz, wo wir jetzt richtig starten können und der ist in Nord-London. Wir nehmen einen Montag auf, der gläserne Podcast könnte das verraten. Gestern war noch auf London Derby und wir schauen uns gleich mal an, was das zu bedeuten hat.
Genau, oder wie es du im Skript abgekürzt hast, NDL für North London Larby.
Da steht NLD, kannst du nicht nein, lesen, oder was?
Nein, da steht NDL, North Derby London.
Du spielst dir, setz dir Brüllen auf, da steht NLD, North London Derby. Das habe ich jetzt nicht einmal ausbessert.
Mein Freund, erstens mal bist du noch im falschen Teil vom Skript unterwegs, ich bin schon weiter unten. Aber ist ja wurscht, wir wollen nicht den Zuhörerinnen und Zuhörern nicht einen Zug lassen. Blätter ein bisschen noch weiter nach unten, dann wirst du es finden. Auf jeden Fall müssen wir nicht nur Behind the Scenes da erlauben in unserem Komödianten-Podcast.
Ja. Ich glaube, am wichtigsten wird sowieso sein, dass wir mal einen Blick auf die Tabelle werfen. Wir,
genau,
wir so machen ja in regelmäßigen Abständen an Premier League Report. Das letzte Mal war das nach der absolvierten 18. Runde. Ganz vorn hat sie wenig dann und ganz wenig hat sie hinten dann. Also auch nach 18 Spieltagen war der FC Arsenal auf Platz 1 und gefolgt von Manchester City. Und am letzten Platz waren die Wolverhampton Wolves und davor war Burnley auf Platz 19. Soweit, so gleich. Was hat sie, um jetzt nicht die ganze Tabelle vorzulesen, Stefan, was hat sie aus deiner Sicht am ärgsten verändert?
Am ärgsten verändert hat sich, glaube ich, dass United also Manchester United einen gefestigteren Eindruck hinterlässt. Sie haben sie zwar in der Tabelle in diesen letzten Spieltagen nur um einen Platz verbessert, aber sie sind zu einem durchaus formstarken Team geworden. Zu dem Zeitpunkt, wie wir damals einen Premier League Report aufgenommen haben, war so dieses klassische Man United. Aber jetzt muss man sagen, jetzt haben sie aus den letzten 5 Partien 4 Siege und ein Unentschieden geholt. Und die sind wieder ganz gut im Geschäft. Also es ist natürlich jetzt zu abzuwarten, wie Michael Carrick das bis zum Saisonende durchzieht. Aber die sind sicher positive Überraschungen. Was definitiv natürlich eine katastrophal negative Entwicklung genommen hat, ist natürlich mein Club aus Nord-London, und zwar Tottenham, die zum Zeitpunkt unseres letzten Premier League Reports auf Platz 11 gelegen sind mit 25 Punkten aus 18 Spielen. Ja, und jetzt im Fast Forward, 9 Spiele sind dazugekommen, aber nur 4 Punkte. Das heißt, es gibt neben den Spurs eigentlich nur mehr die Wolves, die so eine schlechte Formkurve haben, wie es im Moment die Jungs aus Tottenham haben. Und das hat natürlich für eine gewisse Brisanz gesorgt, muss man sagen, auch vor diesem North London Derby. Aber man ist dann hergegangen, hat Thomas Frank als Trainer entlassen, Igor Tudor jetzt reingeholt, und das war natürlich eine sehr, sehr spannende Ausgangssituation für das Derby am vergangenen Wochenende.
Ja, dann starten wir gleich mal ein, hätte ich gesagt. Also Tottenham hat daheim gespielt in ihrem wunderschönen Stadion, das muss man wirklich neidlos anerkennen, finde ich es eines der schönsten Stadien, die so umstehen. Das Spiel ist letztlich 1-4 aus Tottenham Sicht ausgegangen, also Arsenal hat gewonnen, relativ verdient, wobei im Spielverlauf dann schon auch das eine oder andere Mal ein bisschen Glück drin war. Eine Sache, die mich auch in der Vorbereitung sehr beschäftigt hat, was du es am Wochenende schon gesagt hast und ich das so noch gar nicht nachgedacht habe, war deine Aussage, dass der Kader von den Spurs einfach nicht für Abstiegskampf zusammengestellt worden ist. Das hat, nachdem du es mal erklärt hast, absolut Sinn gemacht, und deswegen würde ich dich jetzt bitten, dass du es unseren Hörerinnen und Hörern da draußen einmal kurz erklärst, was du damit meinst.
Naja, was ich damit meine ist, Spieler haben eine unterschiedliche Mentalität, bringen unterschiedliche Stärken und Schwächen mit ins Spiel, und es gibt halt die Spieler, die wahnsinnig viel Erfahrung in Abstiegskämpfen gesammelt haben, die quasi wesentlich dafür da sind, egal wie schwierig das es läuft, gerade dann in diesen Situationen quasi Brust raus, und das schaffen wir jetzt, das drehen wir rum. Und wenn du durch den Kader durchschaust von den Spurs, musst du sagen, die paar wenigen, auf die diese Beschreibung zutrifft, dass du sagst, okay, haben Erfahrungen gemacht, auch vielleicht in schwierigen Situationen, oder sind so klassische, richtige Mentalitätsspieler, die dann einmal hergehen und sagen, okay, jetzt holen wir mal meinen Teamkollegen und waschen wir mal den Schädel, wenn es darum geht, dass jetzt mal Gas gibt. Die sind entweder verletzt oder es gibt sie nicht im Kader. Und was du halt bei den Spurs hast, du hast viele hochtalentierte Fußballer, die, wenn das Spiel gut läuft, was wir ja durchaus in den letzten 2 Jahren immer zu Saisonbeginn gehabt haben, weil ja, es ist in dieser Saison sind es einigermaßen okay reingestartet mit Thomas Frank, und letzte Saison war es mit Ange Postecoglou, was auch okay ist. Aber sobald der Fußball weniger erfolgreich ist, verstecken sich diese Spieler viel zu sehr, und es fehlen dann genau diese Charaktere, die, wie es so schön heißt, Abstiegskampf annehmen. Wenn du dir dann im Umkehrschluss die Kader anschaust von Nottingham Forest, von West Ham, von Leeds, um jetzt genau die zu nehmen, die um die Spurs herum in der Tabelle sind, deren Kader war von Saisonbeginn an aufgestellt, also vielleicht West Ham ein bisschen weniger, aber zumindest Nottingham Forest und Leeds, dass du sagst, du hast diese Spieler drinnen, die damit rechnen, dass es vielleicht gegen Ende der Saison hin um alles gehen muss. Mhm. Und diesen Umschaltmoment, und damit meine ich nicht den Umschaltmoment von Defensive auf Offensive, sondern von wir sind eigentlich leicht gut genug, um nicht abzusteigen, hin zu, okay, es ist wirklich 5-12, den, glaube ich, haben sie noch nicht ganz geschafft, und ich glaube nicht, also ich bin sehr, 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 sehr pessimistisch, was die restliche Saison betrifft, muss ich ganz ehrlich sagen.
Mhm. Ja. Vielleicht kommen wir kurz zum Spiel. Arsenal ist durchaus verdient 1-0 in Führung gegangen, ist dann aber aufgrund eines eklatanten Abwehrfehlers von Declan Rice relativ schnell wieder der hat relativ schnell den Ausgleich gekriegt. Ich glaube, es waren 120 oder 118 Sekunden dazwischen. Der Moani hat tadellos abgeschlossen. Ich habe zu dir gesagt, wow, ihr habt da eh einen wahnsinnigen Stürmer drin und du hast sofort erwidert, ja, aber das war sein erstes Tor in der Saison. Da sieht man vielleicht gleich einmal, woran es hakt. Ich spüre es dann, ja, so ein bisschen dahin plätschert, bis Arsenal das 2-1 geschossen hat. Und dann gab es natürlich auch durchweg strittige Situation, wo Tottenham vermeintlich wieder den Ausgleich geschafft hat und dann ist aufgrund von einem Foul abpfiffen worden. Und dieses 2-1 hat Arsenal dann nicht nur gut verwaltet, sondern haben dann noch zweimal draufgelegt und zwar durchaus sehenswerte Tore geschossen. Vor allem das letzte vom Gyökeres war so ein Tor, wo man sagen kann, okay, jetzt hat man kurz verstanden, was der eigentlich könnte, wenn es denn läuft. Aber wenn man vielleicht in Dispo ein bisschen in Schutz nehmen muss und sagen muss, der Verteidiger, der da neben mir mitgelaufen ist, ist vielleicht nicht das Kaliber, wie man es aktuell braucht, vor allem nicht im Abstiegskampf. Ich hab gleich mal eine Frage an dich, Stefan. Das aberkannte Tor. Ich hab zwei Sichten zu dem Thema. Ich habe ein bisschen wieder nachgedacht. Ich sage, meine eine Sicht ist grundsätzlich, egal wie fest, egal wie locker, einen gegnerischen Spieler mit zwei Händen irgendwie so weg vom Körper irgendwo in eine Richtung zu schirmen und sei es nur ein bisschen, ist einfach grundsätzlich keine gute Idee, weil das eigentlich wirklich sehr eindeutig untersagt ist. Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei dazu. Sowas passiert in jedem Spiel ganz oft und wird so gut wie nie pfiffen. Also, ich bin auf der einen Seite sage ich, der Spieler ist deppert, dass er es macht. Und auf der anderen Seite sage ich, Alter, wenn das nicht pfiffen wird, da darf sich niemand aufregen. Niemand. Neben mir in einem Papa ist einer gesessen, der gesagt hat, naja, wenn du in der Luft bist und du kriegst die kleinste Berührung, da fährst du halt gleich mal hin. Mag alles sein, aber es ist halt Premier League und wir lieben die Premier League auch für ihre Härte und es sind schon ganz viele Tore auch heuer in solchen Situationen ganz normal gegeben worden. Wie gehst du mit dem um? Sagst du da, okay, Spieler war ein bisschen deppert, dass er da so mit zwei Händen hinfährt, oder sagst du, Scheiß-Schiri, das hätte anders lösen
müssen? Nein, ich sag weder das eine noch das andere. Also, ich find's einfach lächerlich, wie Gabriel dann abhebt in so einer Situation. Der Typ ist, ich versuche es irgendwie rauszufinden, er ist 1,90 Meter groß und ja, natürlich geht Kolo Muani her und schiebt ein bisschen an, nur schau dir jeden Eckball in der Premier League an. Ja, jeden einzelnen Eckball in der Premier League. Was sie halt ganz genau wissen. Aber was überhaupt keinen Sinn macht, ist, wenn du dir anschaust, Gabriel steigt hoch und ja, Kolo Muani schiebt ein bisschen von hinten an. Nur es wirkt so, wie wenn er so viel Kraft ausüben würde, dass plötzlich die Arme von Gabriel nach oben schnellen. Das ist ja lächerlich. Aber es wird halt gepfiffen. Die Diskussion, die halt ich miterlebt habe, und das war das Spannende ist, da kommt halt dann wieder die Feinheiten vom VAR rein. Jetzt hat der Schiedsrichter es abgepfiffen, seiner Meinung nach. Und der VAR schaut sich das dann an, aber er widerspricht ihm ja nur, wenn es eine offensichtliche Fehlentscheidung ist.
Clear and obvious error, ja.
Genau, hätte jetzt der Schiedsrichter die Situation einfach weiterlaufen lassen, weil er sagt, okay, das lassen wir weiterlaufen, weil wenn es eine klare Fehlentscheidung ist, meldet sich ja eh der VAR wieder, dann hätte der VAR viel wahrscheinlicher aus meiner Sicht das Tor gelten lassen, weil er dann auch nicht gesagt hat, das ist eine klare Fehlentscheidung, dass du es machen musst. Das heißt, du hast halt als Schiedsrichter weiterhin die Verantwortung, dir Dinge anzuschauen in erster Instanz, weil du leitest halt mit deiner Reaktion am Feld, lass du das durchgehen und dann vom VAR checken oder pfeifst das ab und dann im Zweifelsfall schaut er sich an, macht es irgendwas mit dem VAR. Das heißt, es gibt einfach eine hohe Wahrscheinlichkeit, wenn du es abgepfiffen hast, dass der VAR dich dann nicht overruled, weil er irgendwo im Standbild oder in der Zeitlupe es immer so ausschaut, dass er so faul.
Ja, wie gesagt, man ist ja ein zweischneidiges Schwert natürlich, weil grundsätzlich sind wir ja auch froh, dass die Hoheit des Spiels schon nach wie vor beim Schiedsrichter am Platz ist.
Ja, aber dann worauf hinaus willst, die Schiedsrichter müssen sensibilisiert sein für diese Spieler. Und das betrifft jetzt nicht nur Gabriel, sondern er hat das halt ein, zweimal schon gemacht in dieser Saison, wo du einfach sagst, wo einfach sämtliche Extremitäten in alle Richtungen ausfahren, wo sie eine Berührung kriegen. Das ist einfach ein kompletter überzogenes Stürzen, überzogenes Fallen. Und wenn du so überzogen reagierst in so einer Situation und so überzogen und über fast schon slapstickartig stürzt, dann hast du offensichtlich mehr gerade dich auf das Stürzen konzentriert, auf das, was du eigentlich suchen musst. Und das verstehe ich einfach nicht. Also dieses, ja. Es gibt solche so offensichtliche, nicht, ich will nicht sagen Schwalben, das hat nichts mit Schwalben zu tun, aber so offensichtlich überzeichnete Reaktionen, wenn ein Spieler irgendeine Berührung kriegt und so weiter.
Ja,
und
also, das haben wir ja immer wieder.
Musst du einfach deine Schiedsrichter ein bisschen drehen. Wir haben ganz die gleiche Situation vor kurzem mit Hugo Etiquette gesehen bei Liverpool. Der schiebt einen Spieler an, komplett gleiche Situation, wird einfach läuft einfach weiter. Das heißt, das ist so mühsam, weil der VAR uns halt in so vielen Dingen aufzeigt, dass es nicht die eine Wahrheit im Fußball gibt und ich glaube mittlerweile, dass einfach der VAR die Schiedsrichter so beeinflusst in ihrer eigenen Autorität. Die wägen ja ab, die wägen hundertprozentig ab, pfeife ich jetzt, pfeife ich nicht, welche Rolle spielt dann der VAR und so weiter. Schau auf das, was passiert. Sowas wäre nie passiert in der Premier League vor dem VAR. Nie.
Das war jetzt nicht. Ich stimme da grundsätzlich bei allem zu, aber es wäre in die umgekehrten Situation ganz gleich. Der Schiedsrichter pfeift und verlässt sich darauf, dass der VAR, also pfeift es nicht und verlässt sich darauf, dass der VAR eingreift. Der VAR wird wieder nicht eingreifen, weil es war ja kein Clear and Obvious Error und es geht in die andere Richtung aus. Also letztlich hat der Schiri pfiffen, was er gesehen hat, und der VAR hätte in dem Fall in beiden Seiten eigentlich nichts gemacht.
Ja, genau. Und das unterstreicht eben genau den Punkt, was für Verantwortung weiterhin die Schiedsrichter haben und dass es da eben wieder mal keine einheitliche Linie gibt.
Ja, das sowieso, ja.
Und du schiebst einen 1,90 Meter großen 90 Kilo Lackel, schiebst du nicht so leicht durch die Gegend, das tust du nicht, weil sonst wird bei einem Corner würden zumindest 10 Spieler am Boden liegen, was nicht passiert.
Also ich bin völlig bei dir, vielleicht um das trotzdem noch abzuschließen, weil man ein anderes Beispiel noch im Kopf ist, Stichwort Disziplin der Spieler. Wir waren ja am Sonntag dann auch noch in Graz im Stadion, wo sich einer der Sturmakteure mal wieder zu einer depperten Tätigkeit, die vielleicht auch gar keine war, aber so ein bisschen eine war, hinreißen hat lassen. Im Spiel bei Spurs gegen Arsenal hat man eine ähnliche Situation gehabt, wo so kurzes so Aufflackern gegeben hat rund um den Declan Rice, der einfach seinen Kopf aufgeschoben hat, quasi sie weggedreht hat und Ruhe bewahrt hat. Und um den Bogen zum Moani vielleicht zu spannen, fahr nicht mit zwei Händen hin, bleib mit einer dort und schwassen eine. Und es gibt keine Diskussion. Diese Disziplin muss er sich natürlich trotzdem fallen lassen. Bei aller Theatralik und bei all dem, wo ich sage, Gabriel darf sich alles fallen lassen. Ja, sehe ich ganz gleich wieder. Gut, Stefan, ich möchte mit dir reden über den Igor Tudor, den ich zuvor irgendwie so im Kopf gehabt habe, weil ich gewusst habe, aha, ja, der hat irgendwo in Frankreich oder vielleicht in Italien oder vielleicht sonst irgendwo mal eine größere Mannschaft gehabt. Es war dann Juve. Was Thomas Frank habe immer gesagt, bringt zwei Formen nochmal mit, was bringt Igor Tudor mit? Bringt er das mit, das Kämpferische, was man braucht, um den Abstiegskampf zu überwinden?
Also ich glaube, bevor ich lang aushole, ja, definitiv. Er ist offensichtlich jemand, ich habe jetzt seine Karriere nicht genau verfolgt, sondern halt nur das, was man in den letzten Tagen halt immer wieder gelesen hat über ihn. Er kommt ganz stark über die Ansprache natürlich auch. Und das ist offensichtlich ihm in den letzten Stationen immer wieder gut gelungen, eine Mannschaft relativ schnell positiv zu beeinflussen. Also er hat sie übernommen und durch seine Ansprache geschafft, relativ schnell zu beeinflussen. Und das ist das einzig klare Ziel, was da jetzt im Moment gibt. Einerseits vielleicht wirklich die Spieler darauf einspüren, auf das, was sie vorher gesagt haben, es ist 5:12 und dann im besten Fall durch gewisse Maßnahmen. Und zumindest ein positives Ding hat es gegeben an diesem letzten Spiel, du hast jetzt schon mal erwähnt, Randall Colomuani, der hat die ganze Saison aber nichts gezeigt. Tudor kennt ihn noch aus seinen Juventus-Zeiten von vorigem Jahr, wo Colomuani eine relativ gute Rolle gespielt hat. Und vielleicht hilft er ihm zumindest in seiner Ansprache, dass der wieder ein bisschen zur Form findet. Was du halt bei Igor Tudor hast, ist also die ganz klassische Bestellung, wo du einfach sagst, das ist jetzt bis Sommer. Er hat auch nur Vertrag bis zum Sommer, weil diese Trainerbestellung passiert ja inmitten der großen Frage, wer kommt denn im Sommer? Weil das war die eigentliche Diskussion, die die Spurs beschäftigt hat. Sie wären so gerne mit Thomas Frank bis zum Sommer gegangen, wären die Ergebnisse nicht so schlecht gewesen. Also das Idealszenario von den Spurs war, bis Sommer mit Thomas Frank, er beendet die Saison irgendwo auf Platz 13, 12 oder was auch immer, man trennt sich von Thomas Frank und holt dann einen Trainer aus dem vermeintlich sehr, ja, interessanten Trainermarkt im Sommer nach der WM. Mhm. Jetzt ist es aber passiert, dass eben die Ergebnisse so schlecht waren, dass der Spalt zwischen Mannschaft und Fans riesengroß mittlerweile ist. Und jetzt hat man einfach reagieren müssen. Aber Igor Tudor, wenn du dir seine Statistik anschaust, das längste, was er bis jetzt gehabt hat, waren einmal 70 Spiele bei Hajduk Split. Die letzten Stationen waren 24 Spiele bei Juventus, 11 Spiele bei Lazio, 48 Spiele bei Marseille, 36 Spiele bei Hellas Verona. Das sagt er nicht, dass das jemand ist, der gekommen ist, um was aufzubauen. Das heißt, die Rolle vom Igor Tudor ist ganz klar. Und wenn du jetzt sagst, kann er die Spurs retten, sage ich ja, glaube ich ganz klar. Kann er die Spurs entwickeln? Der Typ ist er offensichtlich gar nicht. Ich glaube, das kann man auf seiner bisherigen Trainerkarriere relativ klar ableiten.
Ja, okay. Ich habe gleich mal ein paar Fragen, weil ich zum Tudor eh nichts sonst zu sagen habe. Da hat mich einfach nur deine Meinung interessiert. Das Erste, was für mich in meinem Kopf im ersten Moment nicht logisch ist, und korrigiere mich, wenn ich da irgendwie einem Fehler unterliege, ich habe es mir beim Carrick gedacht, ich denke es mir jetzt auch gerade wieder, wie kann man einem Trainer einerseits zutrauen, dass er in der Krise hilft, aber andererseits nicht vielleicht, wenn man die Krise überwunden hat?
Weil Trainer ganz unterschiedliche Stärken mitbringen. Der eine wirkt kurzfristig über seine Anspruch, über die Emotionalität, hat aber nicht dieses taktische Verständnis, wie es andere einfach auch haben. Ich glaube, es gibt ganz unterschiedliche Arten und Qualitäten von Trainer. Und ich glaube, er geht schon in die Richtung, was sie jetzt brauchen. Das glaube ich. Und es hat einfach nicht viele Alternativen gegeben. Aber dass du sagst, okay, du hast einen Trainer, der vielleicht seine wirkliche Kraft erst noch am halben Jahr entwickelt, weil er dann die Mannschaft ein bisschen in seine Richtung getrieben hat, das brauchst du jetzt nicht. Du hast jetzt 11 Spiele noch. Und so ehrlich muss man auch sein. Ich glaube, dass sie die Spurs Meister, also die Frage, steigen die Spurs ob oder nicht, entscheidet sie in 3 Spielen. Ist in der übernächsten Runde zu Hause gegen Crystal Palace, dann wieder 2 Runden später zu Hause gegen Nottingham und dann hast du noch auswärts 3 Runden später die Wolverhampton Wanderers. Und so ehrlich muss man sein, wenn Igor Tudor diese 3 Spiele gewinnt, dann werden die Spurs oben bleiben, weil dann haben sie 38 Punkte, dann können sie theoretisch die restlichen 8 Spiele verlieren, wird es wahrscheinlich rechnerisch immer noch ausgehen, dass sie die Liga halten. Die Frage ist halt, wie die nächsten 2, 3, 4 Spiele laufen, weil was du halt schon hast ist, und ich glaube, das ist durchaus eine Option auch bei den Spurs, sie behalten sich vor, im Zweifelsfall, glaube ich, so 5, 6 Runden vor Schluss im Zweifelsfall nochmal zu reagieren. Also wenn du hast die nächste Partie jetzt gegen Fulham auswärts, spielst dann Crystal Palace, was ein ganz wesentliches Spiel ist, dann hast Liverpool auswärts und dann ist Nottingham Forest zu Hause. Wenn dort danach der Hut noch mehr brennt als jetzt, dann würde es mich nicht wundern, wenn wir in der Saison noch einen weiteren Trainer auf der Spursbank sehen.
Ja, auf der Payroll vor allem auch. Ja, ich bin da immer ein bisschen, weiß ich nicht, ich verstehe jetzt grundsätzlich den Ansatz quasi, du brauchst, so wie du halt einen Kader brauchst, der Abstiegskampf kann, brauchst vielleicht auch einen Trainer, der Abstiegskampf kann. Irgendwie habe ich so das Gefühl, nachdem die allermeisten Trainer immer so viel Anlaufzeit brauchen, dass man vielleicht jetzt gleich trotzdem den allerbestmöglichsten installieren soll, den man kann. Und ich bin auch nicht so 1000%ig davon überzeugt, dass es bessere und schlechtere Zeitpunkte für gute Trainertransfers gibt, weil jetzt bleiben wir mal bei dem gehandelten Namen Pochettinos Rückkehr, vielleicht ist das ja ein Thema.
Er ist jetzt nicht verfügbar. Du hast ja jetzt was machen müssen. Alle diese gehandelten Trainer sind jetzt nicht verfügbar.
Aber wer weiß, ob es im Sommer ist, beziehungsweise wer weiß, ob man es im Sommer will, weil stell dir mal vor, der Poch schafft es mit den USA ins Viertelfinale und auf einmal empfiehlt er sich wieder für was ganz Großes. Oder aber er stinkt völlig ab und du sagst aus Tottenham Sicht, Alter, den Typen, der bei der WM gerade 0 Punkte geholt hat, vielleicht braucht er einen. Und eins darf man halt ein vergessen, der Potch hat mit den Spurs natürlich besondere Zeiten hinter sich. Aber er ist jetzt auch nicht the second coming. Also
so tickt im Moment gerade keiner bei den Spurs, ja. wie du das beschreibst. Das ist nicht die Denkweise von den Spurs gerade.
Ja, wahrscheinlich.
In dem Verein.
Stell dir nur mal vor, es passt halt so, Pochettino ist frei, er hat auch relativ passable Dings gespielt, Weltmeisterschaft gespielt und United sagt dann, ja, whatever, wir zahlen einfach dreimal so viel wie die Spurs und dann
natürlich,
schauen wir mal,
ob das kommt dann. Ja, natürlich, das ist eine Option, nur was du hast, ist jetzt ist er zu 100% nicht verfügbar. Ob dann die Wahrscheinlichkeit...
Aber andere Trainer sind verfügbar.
Aber wen nimmst du in der aktuellen Situation, wo du sagst, okay, der ist eine bessere Lösung als das?
Zum Beispiel den Oliver Glasner.
Er ist Trainer von Crystal Palace. Thomas Frank, du musst den Trainer rausschmeißen, wenn du danach 11 Tage Zeit hast, dich vorzubereiten. Die Spurs haben 11 Tage Zeit gehabt, sich auf das hast du nie mehr in der restlichen Saison. Mhm. Sie haben 11 Tage Zeit gehabt, sich auf das Spiel vorzubereiten. Du kannst nicht auf das warten, Spiel um Spiel vergeht, jetzt hat Oliver Glasner wieder gewonnen.
Ja.
Er ist noch Trainer. Das ist, du kannst nur dich für was entscheiden, was faktisch möglich ist. Du kannst, außer du rufst jetzt an und sagst, okay, jetzt müsst ihr ihn rausschmeißen, weil wir wollten haben, aber so funktioniert der Fußball nicht.
Ja. Ich habe irgendwie das Gefühl, es wäre vielleicht was Besseres gegangen. Aber kurz, die Zukunft wird es weisen. Ich glaube, du hast das eh super gesagt. Es kommen jetzt ein paar Spiele, die so richtig wegweisend sind für die Spurs. Ich habe dann zum Schluss eine Frage für dich. Wechseln wir mal kurz die Seite. Jetzt ist bei Arsenal natürlich so, dass da die Emotionen in beide Richtungen sehr hoch gehen. Auf der einen Seite hat man manchmal so Partien dabei, wo man das Gefühl hat, okay, das ist vielleicht die beste Mannschaft in Europa gerade und sie sind völlig zu Recht erst in der Premier League und auf Platz 1 der Champions League gelandet. Und dann hast du wieder so, liest da überall und hast da das Gefühl, das ist der Bottle FC, das ist nur eine Frage der Zeit, bis sie heuer wieder aus allen Titelrennen ausfallen. Mit so Leistungen wie echt bescheidenen und peinlichen Unentschieden gegen die Wolves, wo sie schon 2-0 vorn waren und dann mit einer Art und Weise auftreten sind, dass da einfach jedem Fan es zuschauen vergeht. Und natürlich das ständige Spiel das ständige Schauen auf die Tabelle, völlig ignorieren, ob es noch ein Game in Hand gibt oder nicht. Aktuell sind es wieder 5 Punkte, was sie vor City sind. Wenn die das nächste Spiel gewinnen, sind es wieder Nummer 2. Wenn sie zum Beispiel auch das direkte Duell gewinnen, dann ist Arsenal schon ein Punkt hinten. Nichtsdestotrotz, eine sehr angespannte Situation, auswärts gegen die Spurs, auch wenn die gerade natürlich alles andere als gut dastehen, ist das kein Selbstläufer, so wie kein Spiel in der Premier League aktueller Selbstläufer ist. Wie schätzt du das jetzt ein? War das jetzt so Arsenal, wo man sagt, okay, passt, das ist jetzt einmal die Pflicht, die ist bestanden, jetzt geht es um die Kür, oder ist das einfach wirklich so, naja gut, die Spurs waren einfach zum Verlieren verdammt und das sagt jetzt überhaupt nichts aus?
Ja, also, es sagt schon mal aus. Also die zweite Halbzeit war schon wieder sehr überzeugend von Arsenal. Du siehst halt im Moment einfach, dass die Mannschaft aufgrund der letzten Ergebnisse, aufgrund des medialen Drucks, der dann auf sie einprasselt, natürlich einmal ein bisschen die Nerven geflattert haben. Aber ich sehe trotzdem keine Mannschaft, die so in ihrem Spiel so verhältnismäßig gefestigt ist, wie es Arsenal ist. Und ja, natürlich hast du recht, wenn City das Nachtragsspiel gewinnt, wenn City das direkte Duell gewinnt, ja, was ist, wenn City das Nachtragsspiel nicht gewinnt und dann einfach Arsenal eine Glanzleistung im Etihad abruft, dann sind es 8 Punkte, was du vorn bist. Also, ich glaube, es zeigt ganz einfach eine Schwäche von Mikel Arteta auf. Und die Schwäche ist, egal ob er Nervosität wirklich verspürt oder nicht, das weiß ich nicht, ich kann nicht reinschauen in die Person. Was er tut, ist, er moderiert sie nicht gut weg, die Nervosität. Er wirkt leichter reizbar. Und das macht was mit dir. Weißt du, und na klar, er hat die Erfahrung noch nicht. Er ist zwar ein sehr, sehr guter Trainer und hat sicher viel Potenzial in vielen, vielen Jahren viel zu gewinnen, aber er ist noch kein Trainer, der was Großes gewonnen hat in dem Sinn. Arsenal ist jetzt seine große Station, an der er jetzt da arbeitet. Er hat einfach diese Erfahrung nicht. Aber was du schon siehst, ist, du kannst diesen Trainer reizen. Du kannst einen Druck ausüben auf den Trainer, wo du wahrscheinlich bei anderen Trainern die das sauberer abmoderieren. Das glaube ich schon. Aber ich bin felsenfest davon überzeugt, dass Arsenal sich die Meisterschaft holt, ganz klar.
Ja. Ich glaube, bis zur Meisterschaftsentscheidung dauert es natürlich noch etliche Runden. Für das muss man auch sagen, waren beide Mannschaften nicht stabil genug, wobei City natürlich die Tendenz dazu hat, hinten aus sich alles zu bügeln. Dazwischen wird die Meisterschaft einmal jetzt ziemlich genau einen Monat, ich glaube am 22. März, ist das Carabao Cup-Finale, ein Cup, den wir immer ein bisschen als unnötig empfinden, weil es halt diesen traditionsreichen FA Cup gibt und diesen Liga Cup, ja, ist halt so ein Bonusding. Nichtsdestotrotz ist es ein Titel, den man gewinnen kann. Glaubst du, dass die Entscheidung in dem Spiel auch was aussagt über den Titelkampf? Also ist es leichter, Premier League Meister zu werden, wenn man schon Carabao Cup Sieger ist?
Ich glaube, der Carabao Cup selbst ist nicht das Thema, sondern dass du im Finale vom Carabao Cup gegen City spielst.
Ja.
Das ist was Wesentliches. Also ich glaube, wenn du als Arsenal das Carabao Cup Finale gegen Chelsea oder keine Ahnung Newcastle gewinnst, ja, ich weiß nicht, ob es für die Meisterschaft eine große Rolle spielt. Wenn du ein Carabao Cup Finale souverän gegen City runterspielst am 22. März und dann triffst du knapp 4 Wochen später in der Meisterschaft auf sie, dann glaube ich, macht das schon was mit dir, dass du das Cup Finale hast. Ich glaube, es wird dem Spiel. Ich glaube, das Carabao Cup-Finale bekommt in diesem Jahr noch mehr Wertigkeit als sonst. Weil es ist quasi das erste Schaulaufen dieser beiden Clubs jetzt wieder direkt gegeneinander.
Ja.
Und das macht sicher was für die restliche Saison.
Und umgekehrt.
Wobei ich finde, wie gesagt, das Restprogramm, wenn ich mir das anschaue, die letzten 4 Spiele, ich meine. Arsenal braucht eine große Siegesserie, aber die letzten 4 Spiele sind Fulham zu Hause, West Ham auswärts, Burnley zu Hause, Crystal Palace auswärts. Davor spielst Newcastle, die keine Wahnsinnssaison spielen, du spielst Bournemouth, du spielst Everton, du spielst nicht mehr gegen Liverpool, du spielst nicht mehr gegen Man United. Wie gesagt.
Ja, und was viele Leute unterschätzen, wenn sie sagen, in der Tabelle tut sie nichts, weil der Abstand gleich bleibt oder so, weil es in den letzten Runden nicht so ähnlich war. Oder was sie ja schon tut, was tut, ist es vergehen Runden. Nicht? Also je weniger Runden, dass du hast, desto weniger Möglichkeiten hast du dann so zu zum kommen. Bis jetzt so ist Arsenal fahren. Also der spricht für sie. Zum Carabao Cup eine Frage. Egal ob jetzt City oder Arsenal, die Meisterschaft nicht zu gewinnen, aber den Carabao Cup zu gewinnen, ist das reicht es dann auch, um zufriedenstellend die Saison hinter dich zu bringen?
Das klingt jetzt mit einer Suggestivfrage. Ich hätte es jetzt nicht so gesehen, dass du sagst, hey, kein Problem, Meisterschaft haben wir nicht gewonnen. Vor allem als Arsenal ging es nicht so gut. Hey, wir haben zwar die Liga extrem dominiert und in Europa waren wir auch die Besten, aber hey, wir haben einen Carabao gehabt. Also ich finde, da haben wir vielleicht ein bisschen einen komischen Blick. Also ich bin da nicht ganz auf deiner Seite, was die Wertigkeit vom Carabao Cup betrifft. In England hat er schon einen sehr, sehr hohen Wert, weil eben in diesem extrem kompetitiven Liga es einfach nicht so viele Gewinner geben kann. Und deswegen ist es schon viel wert. Das hat man letztes Jahr letztes Jahr war es bei Newcastle gesehen. Haben die den League Cup gewonnen oder den FA Cup? League Cup, weil FA Cup haben Crystal Palace gewonnen.
Du hast
bei beiden schon sehr gesehen, was diese Cup-Triumphe machen. Und Newcastle ist einmal komplett ausgerastet, wie sie den Pokal gewonnen haben. Also natürlich im Trophäenschrank von Arsenal und City wird der Carabao Cup 2026 nicht die größte Rolle einnehmen. Aber wie gesagt, ich glaube schon, dass danach ist nur mehr ein Spiel für Arsenal. Es geht dann danach in die Länderspielpause direkt nach diesem Carabao Cup Finale. Dann spielst du einmal noch gegen Bournemouth und dann eine Woche später kommt schon City. Und was du dir auch sicher sein kannst, wenn am 22. März Carabao Cup Finale ist und dann danach, glaube ich, wieder Länderspielpause. Angenommen, du verlierst es, dann entwickelt die englische Presse halt ihr volles Spiel aus Druck und Häme und was auch immer. Und da sind sie halt absolute Weltmeister.
Gut, abschließend jetzt noch zu den zwei Protagonisten vom Wochenende, Spurs versus Arsenal, interessiert mich jetzt noch für die von dir. Warum unterscheiden sie die so in dem Weg, den sie eingeschlagen haben? Also beide haben ja grundsätzlich einen Umbruch hinter sich. Spurs, muss man natürlich sagen, sind sehr erfolgsverwöhnt davor gewesen, haben eine sensationell gute Mannschaft gehabt, mit wirklich wahnsinnig talentierten Spielern, die auch viel erreicht haben, wenn sie nicht viel gewonnen haben, aber trotzdem sehr, sehr viel erreicht haben. Und irgendwie, ja, die vielen Trainerwechsel natürlich hat man auf der einen Seite, man hat vielleicht ein bisschen schlechtere Kaderplanung und natürlich, wie du auch am Wochenende gesagt hast, man kriegt halt diese ganz coolen Spieler aktuell auch gar nicht. Aber was ist es jetzt? Hätten die Spurs länger Conte festhalten müssen oder Mourinho oder keine Ahnung?
Ich glaube, der wesentliche Unterschied besteht darin, dass sich bei Arsenal vor, weiß nicht wie viel Jahr es jetzt daher ist, sich alle wesentlichen Akteure hinter einen Plan gestellt haben, der von allen wesentlichen Akteuren getragen worden ist, wo man erkannt hat, was ist die aktuelle Situation, und die aktuelle Situation heißt Umbruch. Da können wir ja in Graz ja auch ein Lied davon singen. Arsenal hat das ganz klar gesehen, okay, es muss jetzt Geduld einmal gezeigt werden mit der Trainerentscheidung, und das haben sie alle wesentlichen Personen dahinter versammelt, vom Staff über die Eigentümer, die Sportdirektoren und so weiter und so fort, und das gibt da hohe Kontinuität. Bei den Spurs hast du seit jeher in den letzten 10, 15 Jahren eine wahnsinnige Spannung im Club gegenüber dem Chairman Daniel Levy gehabt, der jetzt auch nicht mehr da ist. Und dann hast du eine hohe Fluktuation im sportlichen Bereich gehabt, also nicht nur auf der Trainerbank, sondern auch in der Sportdirektorenrolle. Und was du einfach nie geschafft hast, waren einfach dieses Weltklasse-Niveau, das einzelne Spieler gehabt haben, einigermaßen nachzubesetzen. Und das ist natürlich einfach ein Transferthema wieder. Aber du hast halt die Situation gehabt, dass der Chairman halt ganz wesentlich ausgewählt hat, wenn er halt für den nächsten Trainer für richtig haltet. Aber da ist, glaube ich, nicht so anhand von einem gemeinsamen Plan gearbeitet worden.
Okay. Glaubst du, das ist, und frage dir jetzt gleich die Frage, die ich dir eigentlich fragen wollte, zunächst einmal, zu wie viel Prozent glaubst du, dass die Spurs den Klassenerhalt schaffen?
Im Moment, heute ist tatsächlich für 50-50 Chance. Also die nächsten zwei Partien werden für mich ganz wesentlich mein Bild prägen. Also wenn das Fulham, spürst jetzt da kommendes Wochenende am Sonntag auswärts, nie leicht an der Craven Cottage zu spielen, und dann spürst du unter der Woche, nächste Woche, zu Hause gegen Crystal Palace. Und was du halt schaffen musst, und das wird das Spannende sein, ob das Igor Tudor schafft. Mhm. Die Mannschaft braucht den Support der Ränge. Das wie ein Stückchen Brot zum Überleben. Also es ist wirklich so. Und das war so ein, im Englischen sagst du immer, so eine hostile Atmosphäre in den letzten Wochen, Monaten. Also da war so eine Ablehnung und Abneigung der Fans gegenüber Thomas Frank schon da, weil er einfach sie nicht gut angestellt hat bei den Interviews, sie nicht gut angestellt hat an der Seitenlinie, komische Dinge macht, wie er so ein Espresso-Tasse mit einem Arsenal-Logo drauf trinkt. Sportlich, es war kein Schein anzuschauen, der Fußball. Und das ist schon, muss man sagen, DNA von Tottenham, dass du sagst, in erster Linie wollen wir zuerst einmal schönen Fußball spielen. Fußball ist zum Schönsein da und zum Offensivsein da. Und nichts davon hat funktioniert, was dazu geführt hat, dass es eine wahnsinnig unangenehme Atmosphäre war. Und was passiert, wenn du jetzt da, angenommen, du spielst ein langweiliges 0-0 Fulham jetzt da, und dann spielst nächste Woche gegen Crystal Palace, und Crystal Palace führt noch 20 Minuten. Da wird sich ganz, ganz stark entscheiden, wohin geht die Reise mit den Spurs. Weil das kann ja immer passieren, dass Crystal Palace einmal dir einen einschenkt. Aber ist das dann eine Situation, wo du sagst, okay, da müssen wir jetzt gemeinsam rauskommen, oder aber wird es dann wieder extrem unangenehm im Stadion für die Mannschaft? Mhm. Und dann hast du eben die Situation, dass du einen Kader hast und der Staat und der Mannschaft hast, die nicht auf Abstiegskampf ausgerichtet ist, aber dann auch nicht von der Tribüne dorthin geschoben wird, dass das versteht. Mhm. Und das kann halt dann eine wahnsinnig negative Entwicklung nehmen, weil dann hast du einen Igor Tudor, der sofort wieder angezählt ist, dann hast du gellendes Pfeifkonzert im Stadion, Spieler, die, keine Ahnung, nur mal den Kopf hängen lassen, oder, und zumindest das war am Wochenende wieder was Positives. Oder du schaffst es, die Fans zusammenzubringen in deiner Kommunikation wieder mit der Mannschaft. Und das wird was ganz, ganz Wesentliches sein. Weil was man auch sagen muss, ich hab mir einiges angehört, was andere Spurs-Kommentatoren und so weiter von sich geben. Und was schon ein bisschen einheitliche Meinung war, und das stimmt, es hat ein bisschen so das Gefühl gehabt, dass es besser war jetzt gegen Arsenal als die letzten Wochen. Nur was besser war, war nicht der Fußball am Feld. Was besser war, war die ganze Stimmung im Stadion, der Zusammenhalt als Fans und Mannschaft, das war wieder besser. Der Fußball war weiterhin katastrophal, wenn du nur an das Tor vom Kirkeres denkst, das 2-1, der plötzlich da mit 10 Metern gefühlt in jede Richtung freisteht am 16er und dann in aller Ruhe den Ball einschwassen kann. Also es wird sehr, sehr turbulent, glaube ich, während den nächsten Wochen.
Es bleibt spannend. Glücklicherweise haben wir auch in den nächsten Wochen wieder den ein oder anderen Premier League Report eingeplant. Gut, wie gesagt, wir schauen uns jetzt noch ganz kurz das Rennen um Platz 4 an. Wie eingangs erwähnt, United, Liverpool und Chelsea matchen sich um diesen heiß begehrten vierten Platz. Die letzten Spielen haben alle drei Mannschaften Punkte zumindest liegen lassen, wobei United war eben schon unter der Woche am Dienstag. Die spielen jetzt gerade gegen Everton. Zeit unserer Aufnahme steht jetzt 0-0, ich habe gerade nochmal extra nachgeschaut. Liverpool, fangen wir mit Liverpool an, hätte ich gesagt. Der Arne Slot hat gesagt, die erste Halbzeit am Wochenende sei die schlechteste Halbzeit der ganzen Saison. Wenn man Liverpool ein bisschen mitverfolgt hat, dann weiß man, das heißt was, weil da waren heuer echt schon ein paar gravierend schlechte Halbzeiten dabei. Was sie dann aber trotzdem wieder auszeichnet, ist diese unglaubliche Mentalität, dass das Spiel halt erst aus ist, wenn es aus ist. Und bis zum gewissen Grad hätte das sicher auch mit Glück zu tun, aber bis zum gewissen Grad natürlich auch nicht, weil man muss einfach auch sagen, wenn man regelmäßig in der Nachspielzeit noch das entscheidende Tor schießt, dann sagt das schon was über den Charakter der Mannschaft aus, wie es so schön heißt.
Immer Klick ist halt irgendwann können, wie es so schön heißt, nicht?
Genau. Nichtsdestotrotz sieht man, man kann sich auch aus Liverpool-Sicht nicht darauf verlassen, dass man in der 96. Minute regelmäßiges Tor schießt. Es war davor schon mal ein Tor, das ist McAllister aberkannt worden, war ein sensationell lustiges Tor. Und dann das entscheidende Tor ist zumindest auch geprüft worden, aber war so ist einfach durchgefunden worden. War, glaube ich, nicht ganz unverdient, dass sie dann letztlich auch das Tor geschossen haben. Was erwartet uns von Liverpool in der letzten Zeit? Die haben ja vielleicht den Umbruch ein bisschen verschlafen, wenn man sich so anschaut, dass sie de facto auf der Innenverteidigerposition komplett unterbesetzt sind, dass der Szoboszlai regelmäßig Rechtsverteidiger spielt und dass es zumindest ein großes mediales Trara an Salah gegeben hat, bevor er dann zum Afrika Cup weggegangen ist. Nur, dass er jetzt wieder da ist, noch ein paar Spiele spielt und zumindest im Sommer relativ sicher den Verein verlassen wird.
Ich glaube, Liverpool hat keinen Umbruch verschlafen, das glaube ich gar nicht, weil letztes Jahr sind sie dafür gefeiert worden, wie großartig die Mannschaft zusammengestellt ist. Also ich glaube, Umbruch ist nicht das Thema, dass du sagst, du musst den Kader umbauen. Was du einfach hast, sie haben einfach den Kader zu wenig quantitativ verstärkt. Sie haben sich auf ein paar Riesentransfers konzentriert, die mitunter halt nicht aufgegangen sind. Du kannst sagen, ja, Milos Kerkes als Linksverteidiger hat sie durchgesetzt, Jeremy Frimpong, ja, aber natürlich so jemand wie Alexander Isak, der natürlich ein riesen extrem lauter Transfer war mit ganz viel Seitengeräuschen und so weiter, der ist halt nicht aufgegangen. Ihnen fehlt einfach das Personal in der Quantität. Also ich glaube, es ist weniger der Umbruch gewesen, sondern einfach insgesamt eine schlechte Kaderplanung in der Zusammenstellung. Weil grundsätzlich, wenn der Kader ein bisschen breiter noch und ausgeglichen aufgestellt ist, sind schon richtig, richtig fit. Also ich habe nicht das Gefühl, dass irgendein Bereich gerade komplett überspült oder gar nicht mehr zukunftsfähig ist. Ja, natürlich, Virgil van Dijk ist irgendwann einmal zu ersetzen, aber der spielt schon noch gut, neben ihm Konaté und so weiter, das ist schon noch richtig, richtig gut. Also ich halte den Kader grundsätzlich für gut zusammengestellt, aber was du halt einfach hast, ist, dass er halt einfach quantitativ fehlen die Optionen.
Also ich finde, ich widersprich dir da wieder ein bisschen, ich finde qualitativ auch nicht, also ich finde nicht, dass Liverpool Außenverteidiger hat, die gut genug sind für Liverpool-Ansprüche. Also ich glaube auch nicht, dass Kerkes, wenn er mehr Zeit hat, dann wesentlich besser spielt. Ich glaube, der ist ungefähr so gut, wie er ist. Und natürlich, wenn du einen Trent Alexander-Arnold abgibst, das ist natürlich was du sagst. Da ist es einerseits Integrationsfigur oder Identifikationsfigur, so muss man sagen. Und andererseits natürlich ein sehr arges Spielerprofil. Ist klar, dass das nicht easy zu ersetzen ist. Der Van Dijk, hast du ja schon gesagt, ist halt nicht am Aufwärtstrend. Der Konate ist für mich jetzt ein ganz okayer, durchschnittlicher Innenverteidiger, der halt neben dem Van Dijk spielen darf. Das ist natürlich dann auch wesentlich leichter. Ich glaube auch, dass man einen Allison mittelfristig, was heißt mittelfristig, in den nächsten ein, zwei Saisonen wahrscheinlich ersetzen muss. Also es kommt schon viel auf den Kader zu tun. Und dann kommt noch diese Komponente, dass man halt in der Quantität vielleicht auch nicht groß genug oder breit genug aufgestellt ist. Also es bleibt sicher spannend.
Ja. Was ich halt spannend finde, ist, es ist ja lustig, in den letzten Jahren haben wir immer wieder darüber geredet, wie schwierig es ist, in die Top 4 zu kommen in der Premier League. Wobei jetzt mittlerweile muss ich sagen, es reichen ja, glaube ich, die Top 5 und was auch immer für die Champions League. Aber
sicher, ja.
Was du halt wirklich hast, ist, man hat heuer dieses Gefühl, dass ein bisschen so eine Österreichifizierung stattfindet, weil gefühlt sind es alle ein bisschen in der Krise. Liverpool ist ein bisschen in der Krise, also jetzt nicht Arsenal City und Liverpool, nicht Arsenal City und Aston Villa, aber vor allem jemand wie Liverpool, United, Chelsea, hast echt so das Gefühl, derjenige, der einigermaßen eine gerade Saison fertig spielt, der wird Vierter werden. Und das ist irgendwie lustig, weil eigentlich war immer so der Mythos, boah, da vorne reinzukommen ist unfassbar hart. Was natürlich auch wieder, und das ist der Unterschied zur österreichischen Liga, wo halt jeder gegen jeden verlieren kann, da ist halt einfach die Premier League einfach so aufgestellt, dass du halt, wie du ja vorher gesagt hast, Auswärts-Leads kein einfach zu spielender Gegner ist und du halt wirklich um jeden Punkt wahnsinnig kämpfen musst.
Schauen wir mal weiter, schauen wir zu United, hätte ich gesagt. Im Nachhinein frage ich mich schon oft, wie kann man als Trainer so viel von falscher Überzeugung geprägt sein wie der Ruben Amorim. Wenn man sich anschaut, wie United spielt, seit sie das 4-2-3-1 spielen, das System ist so aufgelegt auf das Spiel, also aufgelegt für die Spiele, die du hast. Man stelle sich vor, die hätten die ganze Saison gespielt und da waren ein paar Spieler mehr dabei, die ein bisschen Selbstvertrauen hätten, die würden ganz vorne mitspielen. Glaubst du nicht?
Schwierig. Wir werden es nie wissen. Was du halt einfach hast, ist, du merkst, dass mitunter ganz einfache Moves wie den Bruno Fernandes auf die Zehen stellen ein wahnsinnig effizienter Move war.
Aber sowas meine ich, das ist so aufgelegt,
ja,
oder?
Ja, sicher. Aber gleichzeitig war es natürlich auch, glaube ich, nicht, was nicht so klar war, zumindest würde es mich irritieren, wenn das Amorim auch gemacht hat. Aber ich glaube, Patrick Dorgut zum Beispiel, der junge Außenverteidiger, der jetzt mittlerweile eigentlich immer rechts außen spielt worden, das ist, glaube ich, erst seit Michael Carrick passiert, dass der da vorne auftrumpft. Das heißt, da hat er sich vielleicht schon offensichtlich was gedacht. Vielleicht auch schon mehr, und das war unter Amorim auch so. Aber ich glaube einfach, dass da sind wir wieder bei dem Thema, wie gut akzeptierst du, wir kennen die Diskussion von Real Madrid ja auch, wie gut schaffst du, ein Spielsystem zu integrieren, wie sehr musst du Man-Management betreiben und ich glaube, es hat jetzt einmal dem Verein einmal sehr gut dann, dass Michael Carrick hergeht und sagt, okay, im Wesentlichen schauen wir, dass wir jetzt einmal Burschen geht's aus und spielt so einen guten Fußball und ich über viele Einzelgespräche schaue, dass ich die Moral hochbringen von der Mannschaft und macht mitunter vielleicht offensichtliche Sachen oder einfache Sachen, wie keine Ahnung, einfache taktische Themen.
Jetzt habe ich da wieder eine Frage dazu, weil du hast letztens ja zu Recht gesagt, in der Diskussion um einen Tudor, dass man halt einen Trainer für einen gewissen Job holt. Der gewisse Job vom Carrick ist jetzt ja nicht Abstiegskampf. Also auch wie er gekommen ist, war das nicht das Thema bei United, sondern das Thema war schon, dass man den Anschluss zur Spitze irgendwie sucht und vor allem mitspielt und sich unbedingt für die Champions League qualifiziert. Das gelingt ihm jetzt ganz gut, muss man sagen. Gleichzeitig hat man von Anfang an gesagt, das soll nicht unser permanenter Trainer werden, was ich grundsätzlich auch immer für eine gute Idee halt irgendwie. Aber irgendwie dann ja auch nicht, weil er macht seinen Job jetzt so schlecht. Läuft man da nicht automatisch Gefahr, dass man sich so vom Carrick ein bisschen verführen lässt, dazu ihm doch einen langfristigen Vertrag zu geben? Und wäre das vielleicht nicht eher eine gute Idee oder warum ist es keine gute Idee?
Ich glaube, du nimmst den Druck aus der Situation, wenn du ganz klar sagst, Michael Carrick ist bis zum Sommer da und danach wollen wir ihn anders holen, weil es haltet dich niemand davon ab, wenn Michael Carrick aus den nächsten 11 Spielen noch 8, 9 gewinnt und 2 unentschieden spielt, dass du sagst, hey, Michael Carrick wird unser fixer Trainer zur neuen Saison. Das heißt, ich glaube, du gewinnst nichts davon, wenn du im Moment hergehst und sagst, na, es ist durchaus Option oder keine Ahnung. Nein, sag einfach Michael Carrick ist bis Sommer Trainer und dann wollen wir wen anders haben. Und im besten Fall straft er dich Lügen. Also ich glaube, du nimmst insgesamt ein bisschen Druck raus aus der Situation. Natürlich, er geht mit dem klaren Mandat rein, bringt die Mannschaft bis zum Sommer. So wie du sagst, es war nie Abstiegskampf jetzt in dem Sinn. Und quasi er kauft uns Zeit, wenn er natürlich mit den Ergebnissen überzeugen weiß, bis zum Ende der Saison, werden sie das sicher überlegen. Also das würde mich wahnsinnig irritieren. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung, was für Typ Michael Carrick ist. Ich weiß nur, dass er, ich glaube, Middlesbrough war davor, was gar nicht funktioniert hat oder halt nicht sonderlich erfolgreich war. Ich glaube schon, dass der ganz klare Plan A ist, mit jemandem anders in die neue Saison zu gehen und da wieder ins höchste Regal zu greifen. Thomas Tuchel war ja gehandelt worden, wobei da ja, glaube ich, der seinen Vertrag jetzt da verlängert hat mit England. Ich gespannt. Aber ich glaube, sie stellen sich gern im Zweifelsfall dem Luxusproblem, dass sie jetzt sagen, er ist nur bis Sommer da und dann ist er super erfolgreich. Ich glaube, das nehmen sie gerne in Kauf.
Ja. Okay, dann bleibt nur Chelsea übrig. Aus meiner Sicht der Verein, der vielleicht von den dreien gefühlt von der Entwicklung her am weitesten ist. Ein Trainer, der sehr spannend ist, auch wenn er offensichtlich jetzt schon ein bisschen Nerven zeigt, wenn es darum geht, dass man seine Hälfte nicht aufwärmen darf und so. Also er ist schon ein bisschen nervös. Aber am Papier und auch so, wie sie auftreten, ist Chelsea eigentlich schon eine Frage der Zeit, bis sie wieder wirklich so Titelcontender sind, oder?
Weiß ich nicht.
Immerhin auch was gewonnen im Sommer.
Natürlich, absolut. Aber deswegen haben sie auch den Trainer rausgeschmissen, weil das hat ja der Anspossi Kogl ja auch gesagt. Es ist so absurd, was mittlerweile mit Trainern passiert. Es ist wurscht, ob du was gewinnst oder nicht. Es reicht dann, wenn du wieder ein paar Spiele nicht gut bist. Hast halt irgendwelche Eigentümer mit einer wahnsinnig kurzen Zündschnur, dass schon wieder reicht, dass du wieder rausgeschmissen wirst. Und du musst halt wirklich sagen, ich würde mir über Chelsea nie eine Prognose abgeben, trauen, im Unterschied zu vielen anderen, was in den nächsten Monaten bei denen passiert. Du weißt nicht, ob bis, jetzt sitzen wir da Mitte, Ende Februar, ob bis Jahresende noch der gleiche Trainer ist oder ob vielleicht sogar zwei Trainer inzwischen dann Neige haben. Weil du sagst, okay, der eine ist bis zum Sommer weg, der andere startet in, du weißt, also die Ownership rund um Todd Bowley, die wirken so emotionsgetrieben, situationsgetrieben, dass du nicht das Gefühl hast, okay, was ist jetzt der eine große Masterplan? Weil Enzo Maresca hat eigentlich schon einen coolen Job gemacht, muss man sagen. Aber ja, keine Ahnung.
Ja, wird man sehen. Gut, zum Abschluss jetzt noch ein kurzes Prozentspiel mit dir, Stefan. Du hast ja schon gesagt, halten Spurs die Klasse oder nicht? Du sagst 50-50. Da bin ich bei 70-30 zugunsten des Spurs. Ich glaube, dass das eine Mannschaft ist, die jetzt im Zweifel in den nächsten Wochen stärker wird und nicht schlechter. Und das soll sich bewahren. Dann ganz abgesehen davon, dass ich ganz großer Fan davon bin, dass der Stadtrivale in der gleichen Liga spielt. So schier bin ich da nicht. Ist
das GK wichtig?
Finde ich schon gut, grundsätzlich ja. Kann. Also ich finde, da habe ich es gut. Gefällt mir gut. Machen wir das Gang auch gleich im Titelkampf, Stefan. Zu wie viel Prozent wird Arsenal Meister und zu wie viel Prozent City?
Ich sage 80% Arsenal, 20% City.
Tatsächlich, und das bei nach Verlustpunkten nur 2 Punkten Unterschied.
Hör auf mit den Verlustpunkten. Hör auf mit den Verlustpunkten, die sind nicht da. Ja. Die müssen die Partie mal gewinnen und ich sage
80-20. Da bin ich konservativ, was sage ich, so 66,66 zu 33,30. Also so zwei Drittel zugunsten Arsenals. Gut, und dann noch. So
konservativ ist das nicht zwei Drittel.
Ja, konservativ als du, habe ich gesagt.
Ja, bisher.
Du hast 80% gesagt, das sind 4/5. Ja. Nach diesem Werten Adam Riese. So
hör auf jetzt, bevor wir uns verrechnen, beide on air.
Ganz zum Schluss noch, wer landet auf Platz 4, Chelsea, Liverpool oder United? Auch gerne in Prozent.
Ich glaube, dass es Liverpool macht. Na, da mache ich jetzt mal was komplett Unattraktives. Ich sage mal, dann ist es zu einem Drittel auf. Nein, keine Ahnung. Ich glaube, dass es Liverpool machen wird.
Okay. Ich sag United nutzt die Gunst der Stunde. 60% für United und 20% für die anderen zwei. Mhm. Was wir, glaube ich, nicht diskutieren müssen, Aston Villa wird Dritter, oder? Das geht sich aus. Komfortabler Vorsprung. Auch wenn sie jetzt so ein bisschen gestrackelt haben.
Ich glaube, dass sie das ausgeht, ja.
Stark
ich
würde
es ihnen wünschen, ja.
Wäre schon ein Ausrufezeichen. Gut, an euch da draußen sage ich dann wieder vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer empfehlt uns in aller Nächsten Liebe euren besten Freundinnen und Freunden weiter. Und vor allem schaltet bitte das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Spielfrei, der Fußball-Podcast direkt aus Graz. Danke und ciao.
Cut.
Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.